Liebe Geschwister, wir durften gestern Abend die Leidensstationen Jesu beachten und kennenlernen, wie Jesus genau nach dem Gesetz nach den Zeit- und Festordnungen Gottes, wiederum nach dem Gesetz, genau am 14. Tage des ersten Mondumlaufes im Frühling, nach der Festordnung Gottes Israel anvertraut, Stunde um Stunde alles erlebte, alles erlitten hat, ganz genau wie geschrieben steht. Auf dass die Schrift erfüllt werde. Noch einmal, ein Prophet nicht nur widerwillen, sondern voll Hass und Neid gegen Jesus spricht. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Hat er recht gehabt? Recht hat er gehabt. Und doch war bei diesem gewaltigen, treffenden Ausspruch eine prophetische Aussage vorhanden, eben die nicht treffender, würziger und kürzer sein könnte. Die Leidensstationen Jesu. Gestern. Heute. Wir befinden uns jetzt nach Golgatha, also Karfreitag, sagen wir mal. Ja. Er neigte sein Haupt, gab den Geist auf, verschied. Vom Kreuz heruntergeholt, durch Josef von Arimathea, mit kostbarer Salbe noch, liebevoll einbalsamiert und dann begraben. Gekreuzigt, am Kreuz gestorben, vom Kreuz heruntergeholt, genau nach dem Gesetz. Begraben, genau nach dem Gesetz. Genau nach dem Stand der Zeigerstellung am Originalchronometer unseres Gottes, Gang von Sonne, Mond und Sternen. Und jetzt für uns gewaltig, was Gott in seiner verborgenen Weisheit und Barmherzigkeit mit uns Erstlingen, was Auswahl betrifft, vollbracht hat mit uns. Um dem Gesetz auch in Bezug auf uns Auserwählte vor Grundlegung der Welt, dem Gesetz Recht zu geben, so wie Paulus schreibt, wir bestätigen das Gesetz. Wir sagen ja dazu. Genauso wie Gott in Christo sich unter Gesetz, dieses Gesetz gestellt hat und dieses Gesetz auf eine so wunderbare Art und Weise bestätigt und erfüllt hat, dass gleichzeitig das Ende dieses Gesetzes gekommen ist. Wenn ich eine Forderung, kennt das Gesetz Forderungen? noch und noch. Wenn ich eine Forderung bezahle, habe ich sie dann anerkannt. Blöde Frage. Selbstverständlich. Hat Gott in Christo alle Forderungen des Gesetzes bezahlt auf Golgatha? Jawohl. Hat er sie also anerkannt? Nachdem er sie aber bezahlt hat, was hat das Gesetz noch für Forderungen zu stellen? Das kann sich das Gesetz oder die Gesetzgeber gar nicht leisten. Dann würden ja sie schuldig. Bezahlte Forderung nochmal zu fordern. Leider unterzieht sich eine ganze gläubige Christenheit, göttliche Christen, unzähligen Forderungen, die von ihnen, von ihren Hirten verlangt werden. Unglaublich. Furchtbar. Und die tausende Juden gläubig in Jerusalem, gläubig an den Herrn Jesus geworden, waren Eiferer für dieses Gesetz. Obwohl Gott im Christo uns nicht nur um den teuren Preis von der Sünde, des Todes und von Satan, der Finsternis, losgekauft hat, rechtgültig, endgültig, sondern uns auch losgekauft hat, nicht nur vom Fluch des Gesetzes, sondern losgekauft vom Gesetz mit dem gleichen teuren Preis. Für mich bedeutet die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und die Zerstreuung der Juden unter alle Nationen die Antwort Gottes auf diese Haltung. Wem das etwas viel erscheint, was ich da ausgesprochen habe, dem diene der Hinweis mit der Frage, wenn in Sodom und Gomorra noch 10 Gerechte gefunden worden wäre, hätte Gott dann verschont? Antwort, ja. Und in Jerusalem sind Tausende, wenn nicht Zehntausende Juden gläubig an den Herrn Jesus. Ja, warum verschont Gott hier nicht? Die Frage genügt. Gewaltige Dinge. Und was wir, liebe Geschwister, heute früh im Zeugnis von unserem teuren Bruder Schumacher hören durften, ich denke, wir durften alle erschüttert werden. Und ich darf da noch hinzufügen, was mich betrifft, Zeugnis. Für mich ist ohne Zweifel, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben ist. Denn wenn ein anderer den Brief geschrieben hätte, nicht Paulus, der hätte nämlich den Paulus noch übertroffen und das gibt es nicht. Oh. Das Wunderbare, dass auch wir, wie Paulus schreibt, wir bestätigen das Gesetz, indem er alles Mögliche von dem Gesetz sagt. Was wirklich und was die Brüder ausgesprochen haben, dann zusammenfassend, ich auch schon längst immer wieder betont habe, es ist furchtbar, schrecklich, unglaublich, unmöglich, für einen Juden, nämlich ein Gesetzestreuer, er ist, diese Aussprüche Gottes durch den Apostel Paulus auch nur wahrnehmen zu können. Nur zur Kenntnis nehmen, das geht nicht. Unmöglich. Eine maximale Lästerung. Bitte? Wir haben die Gnade, solche treuen Juden unter Gesetz zu verstehen. Hat Gott sie verstanden? Ohne weiteres. Warum? Er ließ sie ja noch 40 Jahre nach Golgatha in Jerusalem auf diese Weise leben. Eine Quarantäne von Jahren. Und da war die Stunde gekommen, jetzt genügt's. Er wusste besser als sie, dass ihnen durch das Gesetz und nachher durch die 40 Jahre Speise mit Himmelsgetreide mit Brot der Engel, Manna, Speise, das ist die Speise, die Engel von Gott zugeteilt bekommen haben. Hat Gott den Söhnen Israels 40 Jahre durch die Wüste gegeben. So wie der Prophet Elias in der Kraft der Speise, die ihm der Engel, das Brot und der Wein, gereicht hat. In der Kraft dieser Speise konnte er 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste wandern an den Sinai. Und in der Kraft dieser Speise konnte das Riesenvolk Israel 40 Jahre durch die Wüste wandern. Und in der Kraft dieser Speise ist ihnen nun dieses Gesetz von heiligen Engeln angeordnet, durch die Genehmigung Gottes auf sie gelegt, sie darunter gestellt, dieses Gesetz in Fleisch und Blut eingeimpft, das noch viel zu wenig gesagt hat. Hat also Gott Verständnis für sie. Aber nachdem Golgatha vollbracht worden ist, geht so etwas nicht auf die Dauer. Hier angekommen habe ich noch zu sagen, das tausendjährige Reich hat deshalb eine Endkatastrophe, wie die Welt überhaupt noch nie gesehen hat. Warum? Weil hier noch einmal das Gesetz, die Tora, ausgeht von Jerusalem und das Wort Gottes. So. Um der heiligen Engel willen. Genügt. Und das Wunderbare nun für uns, wie Gott auch durch uns dem Gesetz noch recht gibt und bestätigt, indem Gott unseren alten Menschen mit Christus gekreuzigt hat, am Kreuz hat annageln lassen. Also, der Arthur Muhl, der große Sünder, gehört nach diesem Gesetz ans Fluchholz genagelt. Hat Gott dem Recht gegeben? Aber wunderbarerweise, was hat Gott gemacht? Etwas, was nur dem möglich ist, dem nichts unmöglich ist. Denn Arthur Muhl gleichzeitig mit Jesus Christus ans Kreuz nageln lassen. Steht geschrieben, wir wurden nach dem alten Menschen mitgekreuzigt. Steht weiter geschrieben, wir sind mit Christus am Kreuz gestorben, unser alter Mensch. Ja. Steht weiter geschrieben, unser alter Mensch wurde mit Christus begraben. Jawohl. Hat Gott in Bezug auf uns alle dem Gesetz vollkommen, tadellos, restlos Recht gegeben. Und zum Glück weiß nun das Gesetz nicht weiter. Das Gesetz ist voll erfüllt. Alle Forderungen bezahlt, alle Flüche haben sie an Jesus entladen. Ende des Gesetzes. Das Gesetz kann mit Recht keinen Rechtsanspruch mehr an irgendjemand stellen. Aus. Weil alles erfüllt, alles endgültig geregelt, bezahlt ist. Aha. Da unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, wir hingen mit Christus am Kreuz, angenagelt. Wir sind mit Christus, unser alter Mensch, bitte, gestorben am Kreuz. Wir wurden von Gott, Gott ließ uns mit Christus begraben. Was heißt das? Bestätigt das Wort des Paulus, wisset ihr nicht, dass schon eure Leiber, der alte äußere Menschenbestand, Glieder Christi sind? Wissen wir das schon? Ich habe das lange nicht gewusst, erst etwa vor 3 Jahren. gemerkt, als ich endlich diesen Vers mal zur Kenntnis nahm. Wir bilden mit Christus Lamm Gottes. Oh, wer hing denn am Kreuz? Das Lamm Gottes. Schon da hat Gott uns mit Christus in seiner Niedriggestalt, er ging ja über die Erde in der Gleichgestalt des Fleisch der Sünde, bitte, wie wir nach außen, identifiziert. Schon Glieder am Leib des Christus, beim Gekreuzigten. Und ihr Lieben, da am Kreuz von Golgatha, hier begann das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen. In dem Augenblick stand die Uhr Israels still. In dem Augenblick, als Jesus sein Haupt neigte und verschied, begann die Uhr des Leibes des Christus zu laufen. Aber als Geheimnis. Bei Israel ist alles offenbar. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Alles offenbar vor aller Welt. Und bei uns tiefstes Geheimnis Gottes. Und in diesem Geheimnis Gottes, welches durch uns dargestellt ist, sind verborgen alle Schätze der Weisheit. Und. Mit Christus begraben, dem Gesetz volles Genüge geleistet. Und zum Glück, habe ich gesagt, weiß das Gesetz nicht weiter. Vollständig befriedigt. Weiß aber unser Gott weiter. Sagt er, so, meine Herren, jetzt komme ich daran. Ich habe euch, meine Herren, heiligen Engel, gesetzgebende Behörde, alles bestätigt, erfüllt. Jetzt bin ich frei, nach meinem Herzen zu handeln. Ich bin jetzt frei, mich an meine Vorbehalte zu halten, diese zu betätigen, die ich anlässlich der Gesetzgebung am Sinai rechtzeitig vor Bundesabschluss am Sinai angemeldet habe. Wie heißen diese Vorbehalte Gottes? Wunderbar. Als Mose von Gott in die Felsenhöhle gestellt wurde, denn du, Mose, Repräsentant des Gesetzes, kannst meine Herrlichkeit, die er begehrte zu sehen, nicht sehen. Mose. Ich werde aber an dir vorüberziehen, meine Hand vor dich halten, und erst wenn ich wieder wegziehend die Hand zurückgezogen habe, wirst du mich sehen von hinten wegschreiten. Das ist die Situation des Gesetzes. U kann unmöglich die Herrlichkeit Gottes erkennen, aber Gott in seiner Güte lässt sich noch sehen, wie er von ihnen wegschreitet, von hinten. Das ist auch etwas. Auch etwas. Nicht nur etwas, gewaltige Darstellung, aber jetzt die Hauptsache. Während nun Gott vorüberzieht, spricht er: Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde, trotz diesem Gesetz, das ich jetzt genehmige. Und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, trotz dem Gesetz, das ich jetzt genehmige. Und diesem Bundesabschluss am Sinai. Ah. Hätte Gott das nicht rechtzeitig angemeldet, die Vorbehalte seines Herzens, ja, dann hätte er hernach niemand mehr begnadigen und niemand mehr sein Erbarmen zukommen lassen können. Dann hätte, pflege ich zu sagen, ein David, wenn möglich, 7-mal gesteinigt werden müssen. Wie kürzlich da in Deutschland irgendwelche Terroristen in Abwesenheit zu 5 lebenslänglichen Zuchthausstrafen verurteilt worden sind. Ja. Was ist mit uns geschehen? Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 kennen wir die ersten Verse. Erstens: Nun aber ist Christus auferweckt worden als Erstling aus dem Tod. Er ist zweitens auferstanden und drittens lebendig gemacht worden. So. Aufstehen hat das mit dem Leib zu tun, aufwecken mit der Seele und lebendig machen mit dem Geist. Wunderbare Gottesordnung. Und nach dem wunderbaren Wort in Epheser, ich glaube ich noch eins, ja, es ist die gleiche Kraft Gottes, mit welcher er Jesus aus den Toten auferweckt hat, hat auferstehen lassen und lebendig gemacht hat, die jetzt an und in uns wirkt. Die gleiche Kraft Gottes. Mit ihm auferweckt, mit ihm auferstanden, mit ihm lebendig gemacht, mit ihm durch alle Himmel gefahren, mit ihm über alle Himmel versetzt worden, hat uns mitsitzen lassen, droben, wo Christus ist, in der Höhe der Herrlichkeit des unendlichen Gottes, sodass das letzte zusammenfassende Wort gilt: Unser Leben mit Christus auferweckt, auferstanden, lebendig gemacht, ist mit Christus verborgen in Gott. Hier gilt es nun, liebe Geschwister, als Kriegsleute Jesu Christi vollkommenen Glaubensgehorsam zu leisten, indem wir als Kriegsleute Jesu Christi jeden Gedanken, der sich jetzt regt beim Hören dieser Gottesrealitäten, mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, auferweckt, lebendig gemacht, auferstanden, durch die Himmel gefahren, niedergesetzt in der Herrlichkeit, droben über allen Himmel. Und unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott, und da sollen wir suchen, was da ist, und trachten nach dem, was da ist, wo wir jetzt zu Hause sind und unser Bürgertum haben. Melden sich da bei uns Gedanken: Ja, Bruder Muhl, hör auf, du stehst da noch da vorne und wir sitzen da, mach keine Schwadroniereien davon, nicht wahr? Bitte? Was gilt da? Machen Kriegsleute Gefangene? Jawohl. Wir nehmen jeden Gedanken im Augenblick, wenn sich einer meldet, gegen diese göttlichen Wahrheiten, gefangen unter den Gehorsam des Christus. Und ich sitze, mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott, im Augenblick. Realität. Zerstören Kriegsleute Festungen. Und wir, Kriegsleute Jesu Christi, zerstören jede Festung der Vernunft. Bruder Mohl, du bist unvernünftig geworden. Paulus, du rasest, bist verrückt geworden. Hör auf. Wir zerstören jede Festung der Vernunft. Aha. Die sich wieder erhebt gegen diese Gotteswahrheiten. Auf diese Weise wandeln wir im Glauben und wandeln in den Werken, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Das sind die Werke des Glaubens, die mit unseren menschlichen, natürlichen Sinnen gar nicht wahrgenommen werden können, die dem Glauben aber alle Dinge nicht nur möglich sind, sondern langsam aber sicher selbstverständlich werden. Übe dich in der Gottseligkeit, indem du diesen Gehorsam übst. Dann wandeln wir im Glauben und wandeln in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Alles aufgrund von Golgatha. Tod und Auferstehung Jesu Christi. Jetzt sagen wir zwischen Karfreitag und Ostern, wie wir zu sagen pflegen. Nein. Genauer zwischen dem 14. Nisan und dann nach 3 Tagen und 3 Nächten, bitte. Nicht nach der Hälfte dieser Zeit. Was da nun geschehen ist, das dürfen wir jetzt etwas näher zur Kenntnis nehmen vorerst. Aha. Bevor wir das tun, als Übergang, lassen wir uns erinnern an die wunderbare Aussage des Apostels Paulus in 1. Korinther 5, Vers 6. Euer Rühmen, Korinther, ist nicht gut. Sie haben sich unheimlich schlechter Dinge gerühmt. Schrecklich. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchsäuert? Feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget. Gleich wie ihr ungesäuert seid. Na bitte, wenn wir ungesäuert sind, was gibt es da noch auszufegen? Ja. Was den Bestand unseres äußeren Menschen betrifft, ist da noch Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit vorhanden? Darf der ausgefegt werden? Ja. Aber wie steht es nach unserem neuen inwendigen Menschen? Wie Paulus schreiben darf, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Gibt es da auch noch was auszufegen? Da gilt es für uns nur eines zu tun, nämlich gar nichts zu tun. Hände weg, denn Gott selbst ist es, der da alles wirkt. Wollen und vollbringen.
1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werden tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun.
Halleluja, danke. Aha. Weil Gott der Vater selbst es ist, der bei uns das alles bewirkt. Verstehen wir jetzt? Bitte Hände weg. Wenn wir noch etwas mitwirken möchten, können wir nur verderben. Gott hindern. Denn ihr seid eine neue Masse, gleich wie ihr ungesäuert seid, der neue innere Mensch. Denn auch unser Passa, vom Passa haben wir gehört, denn auch unser Passa, Christus, Dankeschön, ist geschlachtet. Darum lasst uns fest feier halten. Bitte Kassette wenden. Mit altem Sauerteig zum zweiten Mal. Alter Sauerteig. Auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Haben wir schon drauf geachtet? Es ist ein Unterschied zwischen gewissen Sauerteigsorten. Es gibt auch einen Sauerteig, in dem ist nur Bosheit und Schlechtigkeit vorhanden. Und dann gibt es aber noch einen alten Sauerteig, bei dem ist weder Bosheit noch Schlechtigkeit vorhanden. Wisst ihr, wie der heißt? Die Antwort finden wir in Galater 4 wahrscheinlich. Wollt ihr schnell aufschlagen? Galater 5. Siehe, Vers 2. Ich, Paulus, sage euch, dass, wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Galater. Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Jakobus bestätigt diese Aussage nicht nur des Paulus hier, sondern fasst in kurzen Worten den Totalanspruch des Gesetzes fest, indem Jakobus schreibt. Lasst mich das bildlich, punkto Menge der Satzungen, so aussprechen. Wenn er schreibt, wenn ich alle Gebote des Gesetzes, alle Forderungen des Gesetzes halte, tue und strauchle nur, nicht sündige gegen ein Ding, sondern nur strauchle in einem dieser Vorschriften der Satzungen, bin ich alle übrigen Satzungen geboten schuldig geworden. Ist das eine klare Situation? Paulus, ein Mensch, der beschnitten wird, um dem Gesetz recht zu geben, ne? Ist also was schuldig? Alle übrigen Forderungen und Satzungen des Gesetzes zu halten, sonst nützt ihm die Beschneidung wie viel? Nicht. Klare Situation. Darf dann Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit, was Gnade betrifft, auch vollständig in einer einmaligen Klarheit antreten? Ein wenig Sauerteig von altem Sauerteig des Gesetzes, dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Dann ist Geschenk nicht mehr Gnade. Bitte hier weiterlesen. Beschneidet am Fleisch nach dem Gesetz. Ihr seid abgetrennt von dem Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet. Ihr seid aus der Gnade gefallen, denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christo Jesu vermag noch vorhaut etwas. Ist das eine Aussage? Kann das ein frommer orthodoxer Jude ertragen, so etwas? In Christo ist weder Beschneidung noch Vorhaut wie viel wert? Ist nichts. Nichts. Denn in Christo Jesu vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ihr Galater, liefet gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorchet? Ja, worin besteht es bei den Galatern, der Wahrheit nicht gehorchen? Dass sie sich wieder unter einzelne Satzungen des Gesetzes haben unterstellen lassen. Die Überredung dazu ist nicht von dem, der euch beruft. Und jetzt, ein wenig Sauerteig zerstört die ganze Masse, nämlich der Gnade. Ob Beschneidung oder Sabbat halten oder das etwas. Weil ich gerade daran erinnert werde, noch ein Wort grundsätzlicher Art, was das Gesetz betrifft und unsere Stellung. Wenn Geschwister solche Aussagen, wie der Herr uns heute früh und jetzt heute Abend noch, nicht nur vor Augen führt, sondern ins Herz gelegt hat, hoffe ich, das hören zum ersten Mal, dann kommen nicht selten Fragen, zum Beispiel wie die folgende. Aber Bruder Muhl, die 10 Gebote, die gelten doch noch. Dann sage ich so und stelle eine Gegenfrage. Hältst du den Sabbat? Nö. So? Ist das Sabbatgebot eines der 10 Gebote? Ja. Ja, wenn du das Sabbatgebot nicht hältst, weil Paulus schreibt, so richte euch nun niemand über Speisevorschriften des Gesetzes oder Sabbate oder Neumonde oder das etwas. Da seid ihr vollständig frei davon. Ja, wenn du das Sabbatgebot nicht hältst, dann bist du das ganze übrige Gesetz schuldig. Ne? Also wie steht es mit den 10 Geboten? Haben uns bitte als Forderung mit Drohung von Fluch und Verdammnis nichts mehr zu sagen. Bitte, ist unsere Bibel in ihren Aussagen klar? Scharf, schärfer als jedes zweiseitige Schwert. Sagen wir mal ja. Da ist nichts, was ihr da gebrummelt hat. Jawohl, bravo. Und dann können wir eher erleben, was es heißt, zur Freiheit seid ihr berufen und nicht nur zu einer neuen, anderen Art von Knechtschaft. Denn das Gesetz vom Sinai gebiert zur Knechtschaft. Geschrieben. Und da seid ihr nun völlig frei geworden. Wunderbar. Denn auch unser Fassa Christus ist geschlachtet. Fegt den alten Sauerteig aus, bitte. Verstehen wir jetzt? Gar nichts mehr von dem. Bitte. Nur noch Gnade. Nur noch Glauben. Nur noch Vertrauen. Glaube, Hoffnung, Liebe. 9 Fruchtteile des Geistes. Das ist uns geschenkt. Das ist unser Leben, das ist unsere Herrlichkeit, unsere herrliche Freiheit. In einer Buntfarbigkeit der Weisheit Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, unvergleichlich, wunderbar. Und jetzt schlagen wir 3. Mose 23 auf. Ich sage jetzt so, von den vielen wunderbaren Gottesfesten, die Gott dem Volke Israel nach dem Buchstaben anvertraut hat, reserviert Paulus die erste Festordnung, Passa, Schlachten des Lammes und ungesäuerte Brote, sofort anschließend reserviert er das oder legt er mit Beschlag als Vorbild für uns. Bitte, auch unser Passa ist geschlachtet, Christus. 14. Nisan, 15. Nisan, großer Sabbat, ungesäuerte Brote. 7 Tage lang, 7. Tag, hoher Sabbat, ungesäuerte Brote. Stimmt's? Wir, Passa, mit Christus, bitte. Was ein Passa? Golgatha? Hingen wir am Kreuz? Gott? Ja. Sind wir am Kreuz mit ihm gestorben? Mit ihm begraben? Wunderbar. Also da hört jede Vernunft und jede menschliche Weisheit und jede menschliche, was gibt es da noch? Hm? Ja, schnell ein Erlebnis. Nein. 3. Mose 23, haben wir gesagt. Kurze Festordnungsreihe vorhanden. 3. Mose 23, Vers 2, Mose spricht zum Volke. Die Moadim, haben wir gelernt, das sind die Zeiten, die Gott am Gang von Sonne, Mond und Sternen bestimmt hat, hier mit Feste übersetzt, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt. Meine Moadim sind folgende. Dann kommt der siebte Tag, Sabbat, Nummer 1. Sabbat für Sabbat. Vers 4. Und jetzt. Dies sind die Moadim Jehovas. Das heißt immer die am Chronometer Gottes festgelegten Zeiten und Zeitpunkte. Heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihren Moadim. Jetzt, im ersten Mondumlauf, am 14. dieses Mondumlaufes, zwischen den zwei Abenden, haben wir gestern erklärt, ist Passa dem Jehova. Ah, und jetzt Paulus, auch unser Passa ist geschlachtet. Ist Passa dem Jehova. Und am 15. Tage dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Jehova. Ist Paulus nach Passa Sabbat beim Fest der ungesäuerten Brote angekommen in seinem Text. Ah. Jetzt dürfen wir da die Einzelheiten genau anvisieren, prüfen und staunen. Hier sind alle Einzelheiten der wunderbaren Dinge, die uns nun als Glieder am Leibe des Christus mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben und so weiter, von Gott bereitet sind. Das Fest der ungesäuerten Brote dem Jehova. 7 Tage sollt ihr eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Und ihr sollt Jehova ein Feueropfer darbringen 7 Tage. Am 7. Tage ist eine heilige Versammlung, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Wie steht's denn uns mit Dienstarbeit tun und Werken tun? Es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. So befleißiget euch nun, in seine Ruhe einzugehen, so wie Gott selbst zur Ruhe gekommen ist von allen seinen Werken. Sollen wir uns befleißigen, also genau was zu tun? Das Gegenteil von Leistung und von Werken. Wir sollen uns befleißigen, in seine Ruhe einzugehen. Denn wer dies nicht tut, kommt zu Fall. Gleich nächstes Wort. Auf dass nicht einer von euch falle. Und jetzt Vers 9. Und Jehova redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, was für Israel buchstäblich Land ist, ist für uns der Boden der Verheißung und aller Verheißungen, die Gott uns in Christo geschenkt hat. Schon dem Abraham. Wenn ihr in das Land kommt, wie steht es mit uns? Wir sind ja schon versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Stimmt. Ja. Dann laufen die Dinge, die jetzt im Einzelnen erscheinen, für uns jetzt schon. Und ihr seine Ernte erntet. Ja. So sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Und ihr eure Ernte erntet. Zur Zeit des Passafestes in Israel und der ungesäuerten Brote wurde die Gerste geerntet. 7 Sabbate später, das Fest der Sabbate, war zur Zeit der Weizenernte. Und im 7. Monat, im 7. Mondumlauf, Posaunenfest, Versöhnungsfest, Laubhüttenfest. Da ist die Einsammlung aller Feldfrüchte, des Weins, des Obstes, alles noch, was noch fällt. Dreimal im Jahr die Feste feiern, drei Ernten im Jahr, Feste feiern, drei Ernten, bitte Erntedankfest, machen wir sowas auch. Und zum dritten Mal alles Übrige. Kennen wir im Auferstehungskapitel 1. Korinther drei Ordnungen. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus. Dann die, die sein sind, dann das Ende. Sage ich, wenn Paulus noch leben würde, da würde ich mich gleich an ihn hängen und sagen, halt, halt, halt. Paulus, mein verehrter Apostel. Also bitte. Also so geht's nicht. So wie in Adam alle sterben werden, in Christus alle lebendig gemacht werden. Großartig. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, erstens, zweitens, drittens. Der Erste in Christus, dann die, die sein sind und dann das Ende. Paulus. Der Erstling Christus, ist er persönlich da allein? Oder sind wir, die wir mit ihm gekreuzt, gestorben, begraben, aufgestanden sind, da auch dabei? Und wer sind die, die dann sein sind, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit? Möchte ich auch noch nähere Auskunft haben. Am meisten aber interessiert mich, verehrter Apostel, was? Hm? Dann das Ende. Wer wird dann noch lebendig gemacht? Antwort des Paulus, ja mein Lieber, ich habe als weiser Architekt den Grund gelegt. Ich habe keine Zeit für solche Einzelheiten. Mir ist es nur gegeben, alle diese gewaltigen Gottesgedanken abschließend, endgültig, in Kürze festzuhalten. Mein Lieber, freut mich, dass dich die Details interessieren und die stehen längst geschrieben in der übrigen Schrift, in allen übrigen Schriften, die nicht von mir sind. Lies mal nach im Gesetz und den Propheten und den Aposteln Jesu Christi und den Evangelien. Lies mal alles nach, da ist alles vorhanden. So. Und jetzt haben wir hier Muster gelegt. Diese drei Ordnungen des Paulus der Lebendigmachung. Für alle. Dargestellt in den drei Festordnungen, in den drei Ernteordnungen. Sind die drei Lebendigmachungsordnungen für Gott jeweils ein Fest? Sind sie für Gott auch eine Ernte? Aha. Und alles genau nach Stellung von Sonne, Mond und Sternen. Geschehen jetzt dann große Zeichen an Sonne, Mond und Sternen? Werden jetzt dann die Kräfte der Himmel erschüttert? Ich schweige jetzt dann auch, wenn ihr nichts, nicht mal Ja sagen könnt. Genau. Ah ja, macht doch mit. Macht doch mit. Ja.
Sollten wir noch da sein?
Gut.
Dann hätten wir in diesem Teil letztes Jahr ein Schauspiel erlebt, was, glaube ich, nur Bruder Huhn schon einmal erlebt hat, als er 6 Jahre alt war, in 1910.
Aha.
Aber in 1985,
ja.
Januar bis April.
Ich war 6-jähriger Bub, 1910, da habe ich den Kometen Halley gesehen. 1910, 4 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Da musste man kein Fernrohr und weiß was ansetzen, Abend für Abend. So. Ende dieses Jahres kann er wieder kann begonnen werden, ihn von bloßem Auge zu sehen. Und in den ersten Monaten von 1986 wird er wieder ein gewaltiges Schauspiel geben. Halley. Ich sage jetzt nur eine Tatsache. Halley, bitte, 1910 bis 1986 sind wie viele Jahre?
76.
76 Jahre.
Die Hälfte ist 38.
Was? Schön, dass ihr alles vorrechnet. 1910. Er braucht 76 Jahre, bis er wieder bei unserer Erde, in unserem Sonnensystem ankommt. Nach wie vielen Jahren lässt ihn Gott in fernsten Fernen, irgendwo im Weltraum, wieder herumreißen Richtung Erde? Hälfte von 76? 38? Ja. Jetzt zählt einmal von 1910 38 Jahre hinzu. Ich kann nichts dafür. Ist 1948 was passiert? Staat Israel. Muss dieses gewaltige Gotteszeichen wieder zur Erde zurückkommen, um das anzuzeigen, was jetzt dann kommt. Gewaltige Zeichen, aber nicht Hokus-Pokus-Zeichen oder Fata Morganas und dergleichen Dinge. Besondere Zeigerstellungen am Chronometer Gottes. Hierher zurück, wunderbar, lesen. Sollt ihr eine Garbe der Erstlinge dem Priester bringen? Erstlingsgarbe heißt in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, Septuaginta genannt, Apache. Warum plage ich euch mit diesem griechischen Wort? Weil geschrieben steht in 1. Korinther 15, nun aber ist Christus von Toten auferweckt worden, die Apache der Toten, die Erstlingsgarbe, ist eine Garbe, eine Einheit, aber hat sie viele Ähren und noch mehr Körner. Ist der Leib eine Einheit, hat er aber viele Glieder und noch mehr Zellen? Die Antwort ist schon da. Ich danke, verehrter Apostel Paulus, ich habe gefunden, bei Passa, der ersten Festgruppe zur Zeit der Gerstenernte, eine Erstlingsgabe, eine Apache. Das heißt jetzt für mich, der Erstling Christus, Apache Christus, als Garbe schon. Da sind wir schon dabei. Weiter. Als Erstlingsgarbe, übrigens haben wir doch in der Sonntagsschule noch von einer besonderen Garbe einmal gehört. Die stand im Mittelpunkt und ringsum waren 11 andere Garben. Währenddem die in der Mitte sich aufrichtete, auferstand, neigten sich die 11 ringsum. Erstlingsgabe, Josef Christus. Hier weiter, eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Vergleicht sich Paulus auch irgendwie mit einem Priester? Priesterlich dienen am Evangelium Gottes. Ja. Zu den Priester bringen, aber unser Priester ist der Christus, Gott in Christus. Zu den Priester bringen. Und er soll die Garbe, diese Apache, vor Jehova weben. So auf die Arme nennen, weben. Was hatte denn Paulus für einen Beruf? Teppich- und Zeltweber. Wir dürfen den Apostel Paulus sehen, nach seinem Zeugnis, Tag und Nacht mit unserer Hände Arbeit, arbeitend und nie, um niemand zu Last zu fallen, haben wir jeden Einzelnen mit Tränen ermahnt. Da hat er die Einzelnen hineingewoben in die Gliedschaft des Leibes des Christus. In diese Erstlingsgarbe Gottes. Gerstenernte. Gesät wird zuerst in der Mitte des Feldes nach Gottes Ordnung der Weizen. Ist Christus, Jesus, als Gerst oder Weizenkorn gestorben? Er konnte nur als Weizenkorn sterben. Warum? Weil er als Jude dem Fleische nach da war. Und wir sind Gerste. Wir sind Gerste. Also, der Weizen wird zuerst gesät. Und die Gerste wird später gesät, ringsum. Hat Gott sich zuerst mit Israel befasst und Juda, bevor er sich mit uns befasst hat, also dem Ablauf des äußeren Zeitplanes. Jawohl. Aber welche von beiden Kornsorten kommt zuerst zur Ernte, ist reif? Die Gerstenernte. Darum, deshalb musste sie ringsum gesät werden, damit sie zuerst geerntet werden kann. Aha. Findet unsere Entrückung auch statt, bevor Israel als Volk gerettet wird? Ja. Zu was für einer Jahreszeit kam denn die Naomi mit der Ruth zurück nach Israel? Bei Beginn der Gerstenernte. Die Entrückung der Gemeinde Jesu ist die Gerstenernte. Und da stellt denn die Naomi dar, die zur Witwe gewordene Israel. Stimmt. Kehrt Israel zu dieser Zeit jetzt, zu Beginn, na, zur Zeit der Entrückung, schon zurück ins Land?
Ah. Ein ganz wichtiges
Wort. Ja, bitte.
Ein ganz wichtiges Wort. Apostelgeschichte 15.
Laut.
Apostelgeschichte 15, ab 15. 13. Nachdem sie aber ausgeredet oder geschwiegen hatten, antwortete Jakob.
Ach so, ja. Sehr gut. Ja.
Und sprach.
Fortgang auf Kassette 2.